Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu
auf meinsportpodcast.de.
Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Tanja, sag mal, warum wolltest du eigentlich 6 Wochen lang nicht mit mir reden?
Weil du so weit weg warst.
Weil ich so weit weg war. Ja, ja, das ist ja bei diesem Internet auch so ganz schön schwierig, diese Entfernung immer.
Ja.
Gut.
Der alte Mann kam mit der Technik nicht zurecht.
Man kam mit der Technik nicht zurecht. Aber wir sind wieder da. Es hat, ich glaube, 6 Wochen gedauert, dass wir nichts aufgenommen haben. Der ganze Oktober ist rumgegangen ohne einen HSV-Talk. Ich hoffe, ihr kennt uns noch. Mein Name ist Sven Schulze und an meiner virtuellen Seite, wie ihr eben gehört habt, wie immer die Tanja.
Moin.
Und wir wären nicht der HSV-Talk, wenn wir nicht auch noch irgendwo einen Gast versteckt hätten. Heute haben wir den Christian uns eingeladen. Den kennt ihr auf Twitter, hätte ich fast gesagt. Ex als @pamphletier. Und ich glaube, Blue Sky heißt du ähnlich, ne?
Genau. Ja, moin. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Und fangen wir mal gleich mit der ersten Frage an. Das Magdeburg-Spiel. Warst du im Stadion? Wie hast du es erlebt?
Nee, ich war nicht im Stadion. Ich habe es jetzt mal wieder vom Sofa aus geguckt. Ganz gemütlich. Und ja, das ist ja das Schöne an so einem Samstagabendspiel. Man kann sich sehr lange darauf vorbereiten und wird dann auch gerne mal vom HSV enttäuscht. Aber das war ja diesmal nicht der Fall, Gott sei Dank.
Ja. Hätten ein paar mehr Tore sein können, oder?
Ja, ich bin ja schon zufrieden, wenn man einfach mal so ein Spiel solide auch gewinnt. So, und,
so ekelhaft erwachsen.
Ja, und auch gegen so einen Gegner, wo man ja auch nicht immer nur gut ausgesehen hat in den letzten Jahren, war ich da schon ganz angetan, muss ich sagen.
Das gab ja auch schon wieder so unterschiedliche Interpretationen dieses Spiels. Manche haben gesagt, Mensch, das war ganz schön knapp und das war eng. Und andere haben gesagt, endlich mal eine erwachsene Leistung. Bist du so eher so, das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer Typ?
Ich bin im Moment tatsächlich eher so ein halb voll Typ. Ich glaube, was mir halt am besten gefallen hat, war, dass man, also dass Tim Walter sich mal wieder so ein bisschen angepasst hat an den Gegner und Magdeburg halt auch ein bisschen hat kommen lassen, weil die ja nun doch eine Mannschaft sind, die gerne den Ball haben wollen. Und das hat mir ganz gut gefallen, dass man den Spielansatz dann so ein bisschen kompakter gewählt hat und ein bisschen mehr auf die Fehler des Gegners gelauert hat, weil das ist mir schon so ein bisschen die letzten Wochen aufgefallen. Immer dann, wenn der Gegner hinten so den Ball hatte und der HSV da so ein bisschen zwischenspringen konnte, ist da eigentlich oft was Gutes draus geworden. Und das hat mir gegen Magdeburg gut gefallen. Da hätten dann noch mehr Tore draus werden können. Aber insgesamt ist bei mir das Glas auf jeden Fall gerade halb voll. Gerade wenn man auch bedenkt, dass ja nun mit Ignaz van der Bremt und Ludovic Reis 2 Spieler, die sehr wichtig waren bislang in der Saison, gerade ja fehlen.
Also ich fand es auch sehr faszinierend, dass Tim Walter gegen Magdeburg quasi mal den Spieß umgedreht hat, weil die vergangenen Spiele gegen Magdeburg war es immer so, dass Christian Titz dann Tim Walter so ein bisschen überrumpelt hat, indem er auf Ballbesitz verzichtet hat. Und jetzt hat Tim Walter einfach mal gesagt, nö, jetzt wollen wir den Ball nicht, dann macht doch, was ihr wollt. Fand ich lustig.
Er sagt ja, Christian, meinst du wirklich, dass sie jetzt vorher sagen, wir wollen gar nicht so viel den Ball haben, wir machen mehr lange Bälle oder sonst was? Oder sind das Sachen, die einfach situativ passieren?
Ja, das weiß man ja immer nicht. Also ich hatte schon danach den Eindruck bei den Aussagen von Walter, dass das schon so ein bisschen geplant war. Gut, gegen Magdeburg kann man das natürlich auch erwarten bei deren Spielansatz. Also ich glaube schon, gerade nach dem Pokalspiel auch noch unter der Woche, dass man sich das vorher schon ein bisschen überlegt hat, dass man den Gegner ein bisschen mehr kommen lässt und selber mal die Fehler im Spielaufbau dann machen lässt.
Ist gut, so nach so einem Spiel kann ich sowas dann auch mir immer zurecht kommentieren, dass das ja alles so geplant war, vor allem wenn ich gewonnen habe. Das klappt dann immer ganz gut. Aber auch so mit dem Ballbesitz ist gut, die Magdeburger haben nach uns gespielt und die haben auch 120 Minuten spielen müssen und waren ja bestimmt auch nicht weniger intensiv unterwegs. Dafür fand ich eigentlich beide Teams relativ stark und auch sah auch recht frisch aus, was sie geleistet haben.
Ja, ich fand es auch ein insgesamt sehr, sehr flottes Spiel und ein sehr ansehnliches Spiel. Ich glaube, beim HSV hat es schon geholfen, dass einige dann doch nicht gespielt haben. Am Dienstag war es ja. Und ja, man merkte halt schon, dass das zwei Mannschaften sind, die grundsätzlich Fußball spielen können und auch Fußball spielen wollen vor allem. Das ist ja in der zweiten Liga auch nicht bei allen der Fall. Aber nee, ich fand es auch sehr ansehnlich. Und also auch das Spiel, was man so ein bisschen erwarten konnte, wobei man ja sagen muss, dass HSV ja dann doch noch weniger zugelassen hat, beziehungsweise auch viel, viel wegverteidigen konnte.
Ja, also ich fand jetzt Magdeburg zum Beispiel gar nicht so nah irgendwie an Toren dran. Okay, da gab es so ein, zwei Situationen, wo man dachte, okay, das könnte jetzt auch schief gehen, aber das war jetzt nicht so ein Daueranlaufen, wo du irgendwie ständig zittern musst, sondern das war ja schon relativ souverän dann auch defensiv abgearbeitet.
Ich weiß nicht, ob du jetzt gerade so ein Daueranlaufen von Magdeburg gegen den HSV erwarten kannst, wo in Minutentakt die großen Chancen rauskommen. Aber letztlich muss ich sagen, dass das gerade so auch in der ersten Halbzeit hatte der HSV ja auch nicht allzu viele mehr Chancen als das Tor, was natürlich ein traumhaftes war. Müssen wir gleich nochmal thematisieren. Aber da habe ich auch nur so zwei, drei Szenen noch so im Kopf, die da waren offensiv, die, wo man wirklich nah an einem Tor dran war. Ansonsten war das ja auch eher so dieses um den 16er rum, wo dann auch wieder so ein bisschen die Durchschlagskraft fehlte. Mein Eindruck.
Ja, ich glaube, man hatte ja dann den, also am Anfang finde ich ganz gute Szenen und dann fällt das Tor und das spielt dem HSV dann ja auch in die Karten in dem Spiel. Aber klar, es stimmt schon, es war jetzt kein, war jetzt auch kein Chancenfeuerwerk vom HSV, aber war damit dann so erstmal ganz zufrieden auch.
Also wenn ich da so an enge Spiele in der, was weiß ich, vergangenen Saison oder so zurückdenke, irgendwie kaum gab es mal den Anschlusstreffer, ging das große Zittern los und da war so ein Zittern, gab es jetzt gegen Magdeburg überhaupt nicht. Okay, die rote Karte gegen El Fadli half da auch ein bisschen, aber
vielleicht lag es doch daran, dass es keinen Anschlusstreffer gab.
Ja. Meinst du? Fuchs.
man weiß es nicht so genau. Ja. Aber lass uns doch mal über dieses 1:0 sprechen. Das war ja so ein, ich glaube, da geht so einem Trainer wirklich das Herz auf, wenn seine Mannschaft das Spiel und den Angriff so umsetzt, wie das in dem Moment gelungen ist. Christian, was meinst du?
Ja, also ganz, ganz herrliches Tor. Also noch schöner wäre es gewesen, wenn er direkt reingeht von Glatzel. Aber sonst kann man da wirklich nichts gegen sagen. Also von hinten raus, dann mit sehr viel Übersicht, den Steilpass perfekt, also so wie der HSV ja auch Fußball spielen will, also über die Außen und dann in die Mitte legen. Und wenn das dann klappt und wenn man ein bisschen Räume hat, dann kann das eben auch gut aussehen. Das weiß man ja auch so. Schwierig wird es ja dann immer, wenn die Räume eben nicht so da sind. Aber nee, das Tor gehört, glaube ich, schon von den Angriffen her mit zu den schönsten, die es so gab in der Saison. Ja.
Wir können Fußball spielen.
Ja, grausam.
Ja, schlimm.
Ansonsten, also wie gesagt, man hatte ja so ein paar Steckpässe, so wie gesagt, vor 1:0 schon dieser Pass von Jatta auf Glatzel, wo man ja auch sagen muss, die Außenspieler waren ja ein letzter Zeit sehr in der Kritik, wo man immer sagt, es kam von außen zu wenig Torgefahr rein. Ich glaube, das wollten sie jetzt am vergangenen Sonntag mal ordentlich widerlegen.
Ja, ich gehöre auch immer zu denen, die dann sagen, ja, wenn das Spielsystem über außen offensiv funktionieren soll und die Außen nicht so gut in Form sind oder eben nicht eingesetzt werden können, dann merkt man das halt direkt so, weil dann braucht man halt andere Ideen und das ist halt schwer zu generieren. Ich glaube, bei Jatta ist ja kein Geheimnis, dass der Junge Platz braucht am besten und dann und gerade in einem Spiel wie Magdeburg hat er den dann vielleicht noch mal eher, gerade wenn man dann früh führt. Auf der anderen Seite, ja, Königsdörfer hatte hatte auch seinen Anteil, fand ich, am Tor. Dann wieder so mehrere Szenen, die so sehr unglücklich waren, wo ich mich immer noch frage, was das eigentlich, also ob er seine Qualitäten da richtig einsetzen kann. Als Dompe dann reinkam, hat er wieder das gemacht, weswegen er dann meistens doch spielt. Also die Übersteiger und dann die Flanke, die genau da hin muss, wo sie hin soll. Bei Levin Öztunali, der ja auch gegen Bielefeld ran durfte, war ich nach den ersten Minuten eigentlich ganz hoffnungsfroh, weil zwei gute Szenen mit dabei waren, wenn ich mich richtig erinnere. Aber nichtsdestotrotz bleibt halt schon die Frage, was macht man denn, wenn Dompe wieder angeschlagen ist oder nicht in Form und wenn Jatta irgendwie nicht den Platz bekommt, den er braucht. Wobei ich nach der Woche noch mehr als ohnehin schon vorher wieder zum Team gehöre, ohne ihn geht's halt nicht. Also das, finde ich, hat die Woche doch gezeigt.
Also ich denke auch, also schon alleine durch seinen Einsatz, auch defensiv, ist Jatta eigentlich unverzichtbar im Augenblick. Da ist auch, also Öztunali arbeitet defensiv besser als Dompe, aber auch nicht so sehr, wie das Jatta macht. Jatta, der ja auch durchaus dann mal den Schienenspieler geben kann, wie er das dann am Ende auch gegen Bielefeld gemacht hat. Einfach alleine mal die komplette rechte Seite bearbeiten. Kein Problem. Bakker macht das.
Ja, Bielefeld ist ja eigentlich ein gutes Stichwort. Auch da hat es den Jatta gebraucht, um in die Verlängerung einzuziehen. Da kam ja zum ersten Mal so dieser zweite Anzug, erstmal in Anführungsstrichen gesetzt, zum Spiel. Was man von Walter ja eigentlich gar nicht kennt, dass er mal so gründlich durchtauscht, wie er es da gemacht hat. Wie hat dir das gefallen, dass er das mal versucht hat?
Ja, da sind wir dann wieder da, wo an dem Punkt, an dem du eben schon warst. Wenn das klappt, ist das natürlich ganz wunderbar, weil dann haben Spieler, die sonst nicht spielen, eine Chance bekommen und sich zeigen können. Und wenn es nicht klappt, ist man halt der Dumme. Also mir hat das grundsätzlich gut gefallen, weil ich, auch bei Nemeth zum Beispiel, den ich jetzt gar nicht mal besonders gut fand gegen Bielefeld, hatte ich den Eindruck, der kommt sonst immer nur so in Situationen, wo es für ihn unglücklich ist. So. Also es läuft eh schon nicht so richtig und er muss dann irgendwie was packen. Ich glaube, bei Poreba waren sich ja alle einig, dass er das gut gemacht hat, auch wenn er defensiv natürlich nicht so gefordert worden ist, wie das vielleicht in einem normalen Ligaspiel der Fall gewesen wäre. Und Mikel Bronsis fand ich auch gut und das hat er ja bestätigt am Wochenende. Also da mal zeigen zu können, wer dann auch auf der Bank sitzt und eben auch mal von Anfang an in so einem Spiel, wo es um was geht, wo man aber trotzdem vielleicht defensiv eben nicht so gebraucht wird, war, glaube ich, ein guter Schachzug. Über Stefan Ambrosius hab ich schon sehr oft gesagt, glaube ich, dass ich ihn sehr gerne spielen sehe und dass er eben seine Qualitäten hat. Das sind manchmal andere als die Tim Walter, glaube ich, in einem Innenverteidiger sehen will, aber gerade in so einem Spiel hat er mir dann auch gut gefallen und am Wochenende eben auch. Also das Kalkül von Tim Walter diese Woche ist voll aufgegangen, würde ich sagen. Und das muss man dann ja auch mal lobend anerkennen.
Sven, wie glücklich warst du, dass Mikel Bronsi Haier überholt hat?
Ja, wie erkläre ich es meinen Kindern? Nein, also ich habe mich sehr für Mikel Bronsis gefreut, der jetzt ja schon seit anderthalb Jahren bei uns ist und ja auch nicht nur einfache Zeiten hatte. Und ich finde, dass er halt ein typischer Außenverteidiger ist, der das auch sehr gut schafft, mit Jatta zusammen die Seite zu bespielen. Ich habe das jetzt gegen Magdeburg häufiger gesehen, dass Mikel Bronsis vorne geblieben ist, während Jatta dann hinten abgesichert hat und umgekehrt. Also das hat, finde ich, schon sehr gut geklappt. Und das ist halt das, was Haier abgeht, irgendwo mal zu hinterlaufen im richtigen Moment. Und er ist halt nicht dieser Rechtsverteidiger. Ich sag's immer wieder, ich mag Haier unheimlich gerne. Er ist ein wirklich guter Spieler. Aber wie gesagt, er ist kein Rechtsverteidiger. Und da bleibe ich bei und da ist mir ein Mikel Bronsis lieber.
Das fand ich übrigens auch gegen Bielefeld durchaus bezeichnend, dass Haya dann reinkam und da endlich mal wieder Achter spielen durfte oder ja. 6,5 bis 8 irgendwo da so dazwischen und gleich irgendwie eine wesentlich präsentere Rolle eingenommen hat, als er das sonst auf Rechtsaußen tut. Oder habe ich mich da getäuscht, Christian?
Nee, war auch mein Eindruck. Also ich glaube, das war ja schon relativ spät in der Verlängerung, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Aber nichtsdestotrotz fand ich ihn da auch direkt wieder besser. Und also kann mich dem, was du gesagt hast, wenn nur anschließen. Ich mag Moritz Haier sehr gerne. Er ist torgefährlich. Ihm gelingen zwischendurch immer mal Sachen, wo man nur die Augen aufreißen kann. Dass so ein Spieler das dann irgendwie kann. Aber als Rechtsverteidiger in dem System braucht es, glaube ich, einen richtigen Rechtsverteidiger. Und deswegen hat man Van der Bremt geholt. Und ich glaube, Miguel Bronsis ist jetzt anscheinend so weit, dass er diese Rolle anders und vielleicht nicht qualitativ ganz so hochwertig übernehmen kann, aber auf jeden Fall eher in der Art, wie Tim White das Fußball das braucht. Und ich glaube, das kann noch sehr wichtig werden in den nächsten Wochen.
Sehe ich ganz genauso. Und wenn er dann jetzt auch schon mal Spielzeiten bekommt, das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste für ihn, dass er auf relativ hohem Niveau dann schon mal ein paar Spiele macht und dann auch zur Stärke findet. Ich finde, das beste Beispiel, wie sowas funktionieren kann, ist momentan Miro Muheim, unser DFB-Pokal-Kapitän, der in der letzten Saison doch häufig so der Wackelkandidat war und wo man auch gesagt hat, Mensch, warum spielt der eigentlich immer? Und der in diesem Jahr sich wirklich um eine ganze Klasse weiterentwickelt hat. Zumindest ist es mein Eindruck. Gehst du da mit, Christian?
Ja, geht mir auch so. Also hatte auch immer ein bisschen Bauchschmerzen in der letzten Saison, als Muheim einfach so ein bisschen auch durchgeschleppt wurde, hatte ich den Eindruck, durch jede Schwächephase und die Saison Stabilitätsanker und auch das muss man ja immer sagen, wenn man eben mit Hereingaben spielen will und eben auch manchmal mit hohen Hereingaben, das kann Muheim dann doch auch einigermaßen gut und sogar manchmal sind die dann noch stärker als die Hereingaben der Außenstürmer und vor allem schießen kann er ja nun auch, also egal ob gewollt oder ungewollt, es gehen Schüsse manchmal rein in den letzten Wochen und das ist natürlich auch gerade gegen so tiefstehende Gegner immer eine gute Sache. Zu Mikel Bronsis wollte ich noch eine Sache sagen, dieses eine Tackling, wo er im Laufduell dem Stürmer von Magdeburg dann den Ball noch wegspielt.
Das war der Hammer, ja.
Das war wirklich Knaller und ich glaube, das gibt so einem Spieler dann auch nochmal was, wenn du so in der Kernaufgabe, für die du da bist, auch nochmal irgendwie dann brillieren kannst in so einer ganz klassischen Aufgabe und dann geht er auch einfach vorne mehr und gerade das Zusammenspiel mit Jatta, dann ist da glaube ich echt gut oder kann noch gut werden. Aber ja, Miro Muheim, ich bin auch sehr angetan davon und also, dass er dann Captain war, hat mich auch sehr gefreut und ich hatte nicht den Eindruck, dass ihm das irgendwie gestört hat. Ich habe das Gefühl, das hat ihm gut getan. Er hat nach meinem Gefühl sehr viele Ballkontakte gehabt, sehr viel Verantwortung übernommen, immer wieder angekurbelt und so einen Spieler brauchst du dann da hinten.
Also ich bin auch sehr beeindruckt von der Entwicklung, die Muheim genommen hat. Also in der vergangenen Saison, da hat er diesen einen Elfmeter verursacht gegen Paderborn, der dann auch 2 Punkte letztlich gekostet hat. Und es hat ihm niemand wirklich aus der Mannschaft einen Vorwurf gemacht, aber ich glaube, ihn selber hat das so gewurmt. Seitdem spielt er viel, viel seriöser. Und naja, wir wissen auch, dass da privat ein bisschen Erwachsenwerden im Sommer nötig war bei Muheim. Und das merkt man einfach, dass der ist richtig gewachsen und erwachsen geworden, auch in seiner Spielanlage.
So ein Scheiß aber auch.
Ja.
Kein Atuba mehr auf links.
Nee.
Ja, Miro Muheim ist, wie gesagt, das beste Beispiel von der Weiterentwicklung im Kader. Wie siehst du die Innenverteidigung jetzt, Christian? Wir haben ja jetzt gesagt, Ambrosius freut uns, wenn er spielt und hat ja nur auch von den Fans wirklich eine tolle Anerkennung gekriegt nach dem letzten Heimspiel, wo sie ihn in die Kurve gerufen haben. wie ist da jetzt eigentlich das Ranking so, wenn man Schonlau noch so im Hinterkopf hat und dann Ramos ist er jetzt nun verletzt und kommt wieder, ist er dann wieder vor Ambrosius oder wie siehst du das?
Ja, ich muss sagen, ich bin erstmal ganz froh, dass wir uns darüber unterhalten, nämlich über die Frage, welcher der Innenverteidiger, die gerade auch ein gutes Spiel gemacht haben, spielt denn dann wieder, weil in der letzten Saison war ja dann doch die Lücke groß irgendwann und man also auch hier habe ich es glaube ich schon gesagt, ich mag Jonas David sehr gerne, nichtsdestotrotz war er dann auch der spielen musste immer und ich glaube jetzt nochmal die Möglichkeit zu haben, da durchzurotieren.
Da verschiedene Typen an Verteidiger zu haben.
Genau, ja. Und eben gegebenenfalls sogar auf den Gegner reagieren zu können. Verrückte Idee. also zu gucken, ja, in welchem Spiel brauchst du vielleicht eher die Zweikampfhärte von Ambrosius und in welchem Spiel brauchst du eher den zweiten Innenverteidiger, der andribbeln kann und der sich offensiv noch mehr einschaltet. Klammer auf, auch bei Ambrosius habe ich in den letzten Wochen sehr gute Offensivaktion gesehen. Das sieht halt manchmal ein bisschen hölzern aus, aber der hatte auch gute Flugbälle drin und gute Pässe. Also das ist halt auch, glaube ich, nicht immer so schwarz-weiß, wie man sich das dann so vorstellt. Klammer zu. Ich glaube, es wird jetzt halt darauf ankommen, wer fit ist. Und ich sehe das eher so, dass das ein Luxus ist, dass wir gerade drei Innenverteidiger haben, die ja auch in verschiedenen Konstellationen da zusammenspielen können. Und Sebastian Schonlau in der Hinterhand. Und wenn man sich überlegt, wie groß die Krise im letzten Jahr war, als Schonlau nicht gespielt hat, bin ich gerade erstaunt, dass es dann doch zwischendurch mal gut funktioniert mit einem WWchen, die man natürlich dann immer hat, wenn es da neue Konstellationen gibt. Aber ich bin da gerade einfach sehr zufrieden, dass man da verschiedene Spielertypen hat, wie du es gerade gesagt hast, Tanja. Und ich finde, bei Ambrosius vergisst man dann auch manchmal, wenn der halt so Zweikämpfe gewinnt hinten und den Ball dann einfach sicher gewinnt und direkt weiterspielen kann, und das kann er ja auch über kurze Distanzen auf jeden Fall, dann entstehen daraus ja auch Kontersituationen zum Beispiel. Ich finde, das hat man gegen Magdeburg auch gut gesehen. Und das ist dann manchmal vielleicht genauso gut wie der 35 Meter Flugball, den andere Innenverteidiger vielleicht spielen können.
Und das alles ziemlich genau ein Jahr, nachdem Mario Vuskovic sein letztes Spiel für den HSV absolviert hat, muss man sagen, dass wir immer noch das Luxusproblem auf seiner Position haben. Das ist schon bemerkenswert, muss man ganz klar so sagen. Dennis Hadžikadunić, wie stark siehst du ihn? Ist er jetzt momentan Innenverteidiger Nummer 1?
Ich glaube, dass er spielen wird, weil er eben diese Spielaufbauqualitäten hat, die für Tim Walters Fußball wichtig sind. Also ich kann mir Ambrosius und Ramos zusammen gerade noch nicht so gut vorstellen. Also ich kann mir das schon, aber ich glaube, in dem HSV-Fußball von unter Tim Walter sehe ich das gerade nicht, wenn das nicht unbedingt sein muss. Der sieht halt manchmal schlecht aus, manchmal macht er Fehler, manchmal rutscht er weg, aber das passiert nun mal bei Innenverteidigern, und wenn Innenverteidiger Fehler machen, dann sind es halt häufig Großchancen, die daraus entstehen, und Gegentore. Also ich bin da gerade relativ entspannt, sehe da aber auch keinen Grund, da was zu ändern im Moment. Also ich glaube, mit Nuheim, ihm und Mikel Bronsis auf rechts jetzt gerade, hat man die drei erstmal, und dann guckt man halt situativ und je nach Fitnesszustand gerade, wer daneben passt. Und ich glaube, da kommt man gerade erstmal ganz gut hin und muss da, glaube ich, nicht unbedingt was verändern.
Aber spannend wird es ja wirklich, wenn dann Schonlau wieder fit ist, weil ich glaube, Schonlau ist immer noch Innenverteidiger Nummer 1. Aber spielt er dann neben Hadžikadunić oder wird dann auch fröhlich, je nach Gegner, rotiert, wer an der Seite von Schonlau spielen soll? Oder das wird spannend.
Ja, ich glaube halt, dass wir sie alle noch brauchen werden, gerade in der Rückrunde, wenn wir natürlich ins Pokal-Halbfinale mindestens kommen, kommen ja noch diverse Wochen, in denen wir auch unter der Woche spielen müssen, und dann wird es gelbe Karten geben, vielleicht gibt es nochmal Platzverweise, dann gibt es hier wieder eine Zerrung. Und also ich glaube auch, dass wenn Schonlau fit ist, wird er spielen und da freue ich mich auch wieder drauf, weil dann ist da doch nochmal eine andere Stabilität drin, aber es ist auch gut zu wissen, dass man Schonlau jetzt nicht spielen lassen muss, wenn er nur so bei 70% ist, sondern da einfach entspannt sein kann.
Ja, Pokal, du hast es eben angesprochen, sind wir schon kurz vorm Halbfinale.
Berlin, wir fahren nach Berlin.
Das auf jeden Fall schon mal. Und ich habe mir eben nochmal die Statistik aufgerufen von dem Spiel in Bielefeld mit den 44 Torschüssen und 45 Flanken und dem einen Tor, was daraus geworden ist, ist irgendwo schon Hammer.
Aber stimmt ihr denn mit Jonas Bold überein, dass das 1,5 Klassenunterschied war?
Oh.
Ich habe das Interview nicht gesehen, weil ich im Stadion war, in Bielefeld tatsächlich. Es hat sich nicht nach 44 Schüssen angefühlt. Das muss ich auch sagen. Ich weiß nicht, das ist halt direkt nach dem Spiel, du bist gegen einen unangenehmen Gegner im ausverkauften Stadion unter Flutlicht gerade weitergekommen und hast den Gegner ja schon dominiert. Dass man das dann nicht immer in Großchancen messen kann und dass es dann Elfmeterschießen gibt, ja, das ist halt so. Also ich hänge das da alles nicht so hoch, würde ich sagen.
Also ich glaube, dass Jonas da auch keinen Bock auf irgendwelche negativen Äußerungen hatte. Er wollte einfach nur sagen, hey, wir haben das geschafft und wir haben unseren Stiefel runtergespielt, wir waren dominant und wir hätten eigentlich ein paar Tore mehr schießen können, müssen, sollen. Und das war, glaube ich, das, was er damit sagen wollte. Viel mehr war das, glaube ich, nicht.
Ja, aber es schlug ja schon wieder Wellen von wegen Arroganzanfall und solche Sachen.
Da muss man, also ich habe so viele Vorwürfe wegen Arroganz bei Bold und Walter in den letzten Jahren bekommen und gehört. Das ist okay, das sollen andere machen. Es ist mir wirklich mittlerweile egal. Man muss sich nur angucken, wie viele Erstligisten noch mit dabei sind im Pokal und auch gegen Drittligisten oder andere Mannschaften rausgeflogen sind. Und dann ist das gut, wenn man das schafft, nach einem Rückstand in so einem Spiel zurückzukommen und dann ein Elfmeterschießen zu gewinnen, dann hat man eine Qualität, ob das dann anderthalb Klassen mehr ist. Ja, was soll's.
Sehe ich genauso. Berlin. Fährst du nach Berlin?
Nee, ich schaff's wahrscheinlich nicht. Ich hätte Lust, aber das ist ja, glaube ich, an einem Mittwochabend oder so. Und das schaffe ich dieses Mal nicht, weswegen wir auf jeden Fall noch weiterkommen müssen, weil ich muss schon sagen, also ich war jetzt in Essen in der ersten Runde und jetzt in Bielefeld und das macht natürlich schon einfach Spaß, so ein Pokalspiel.
Naja, aber macht es Spaß wegen der kleinen, engen Stadien oder macht das dann auch Spaß im großen Olympiastadion?
habe verschiedene Erinnerungen an das Olympiastadion.
Erinnere mich da an ein gewisses Relegationsspiel. Das war ziemlich geil.
Das war ziemlich geil. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, so ein K.O.-Ding ist immer gut. Ich glaube, das Los ist auch soweit machbar und in Ordnung. Heimspiel wäre natürlich schön gewesen, gerade für euch. Ich bin da jetzt auch, also ich freue mich, dass wir noch dabei sind. Ich finde es spannend, dass das Spiel ja schon in 4 Wochen ist, glaube ich. Das war mir so auch nicht klar. Alles Weitere sieht man dann.
Tja, wollen wir sehen, ob wir das hinschaffen. Vielleicht sind ja am Nikolaustag auch die Schüchchen zu voll mit Süßigkeiten, dass wir da die Füßchen gar nicht reinkriegen, ne? Ja,
wer weiß.
Wer weiß das denn schon so genau? Ja, wir haben ja sonst immer die Kategorie Moment des Monats. Nun ist das ja schon 6 Wochen her. Und Tanja, hattest du dir eigentlich überhaupt einen Moment ausgesucht für heute?
Ja. Aber da kommst du ja dann wieder nicht hinterher.
Ja, das macht ja nichts.
Mein Moment war die 90 plus dritte Minute beim Spiel HSV gegen SV Meppen. Christian erinnert sich.
Ja, ich musste kurz schalten. Ja, das war ganz wunderbar.
Und zwar reden wir vom Heimspiel der HSV Frauen gegen Meppen. Und die Frauen lagen zur Halbzeit mit 0-3 wirklich unglücklich zurück. Und machten dann tatsächlich in der 90+3. Minute schoss Dana Marquardt das 4-3. Und das war Hammer. Das war einfach toll.
Das war wirklich schön. Ich war an dem Wochenende bei 3 HSV-Spielen. es wurden alle 3 gewonnen.
Du solltest häufiger zum HSV gehen.
Es war wunderbar. Wir waren dann abends noch bei unserer zweiten im kleinen Derby gegen St. Pauli 2. Da war deutlich weniger los als bei den HSV-Frauen, auch von der Stimmung her. Es war auch abenteuerlich, aber ja, das HSV-Frauenspiel war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also da noch wiederzukommen nach dem 0-3 zur Pause, ganz stark, ja.
Und ich kann es übrigens auch nur empfehlen, guckt mehr HSV-Frauen, weil die spielen wirklich tollen Fußball, Das macht richtig Spaß, denen zuzugucken. Und wenn sie dann mal 6-0 bei der zweiten des VfL Wolfsburg gewinnen, das sieht auch richtig, richtig geil aus. So 2 Hammer-Freistoßtore und solche Sachen. Ja. Besser hätte Laszlo Benes das auch nicht hingekriegt.
Kurze Frage nochmal dazu. Der HSV pusht ja seine Frauen momentan, ne? Muss man klar sagen, in der Stadionshow, bei den Profis sind sie häufiger dabei, es wird immer wieder darauf aufmerksam gemacht. Kriegen die HSV-Frauen so allmählich den Stellenwert, den sie auch verdienen, Christian?
Uff, Gott, da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ich hatte auch den Eindruck, dass da gerade viel Marketing auch gemacht wird, also auch so auf Social Media und so. Das machen die gut. Ich finde es gut, dass da jetzt ja doch wieder was passiert. Das war ja nicht die ganze Zeit so in den letzten 20 Jahren, wenn ich das noch so weiß. Und ja, für so einen großen Verein muss das einfach so sein, dass es da auch eine Frauenmannschaft gibt, die gut ist. Und ich kann mich da nur anschließen. Man kann sich das ja sogar in Livestreams angucken, wenn ich das richtig weiß. Also selbst wenn man nicht alle 2 Wochen in Hamburg ist.
Kostet auch nichts.
Genau, es kostet nichts und es ist ja immerhin auch zweite Liga. Also man ist Tabellenführer, mittlerweile sogar mit, glaube ich, 4 Punkten Vorsprung, 6 Punkten Vorsprung. Also das ist schon stark gerade.
Ja. Und mal davon abgesehen, der HSV hat auch wirklich in Sachen Fußball der Frauen was gut zu machen.
ja.
Von daher können die gar nicht genug pushen.
Aber empfindest du das als angemessen, Tanja? Findest du das gut momentan, wie das läuft? Oder bist du der Meinung, da müsste noch mehr kommen?
Da kann sicherlich immer noch mehr kommen, aber ist halt die Frage, sollten sie tatsächlich jetzt in die erste Liga aufsteigen, ob man es dann richtig gewuppt kriegt, weil erste Liga ist dann die erste Profiliga.
Ja.
Jetzt ist es alles immer noch Amateurfußball, was die Ladies da abliefern. Aber da muss man halt wirklich gucken, wie man dann die Strukturen hinkriegt. Das ist wohl in den vergangenen Jahren schon deutlich besser geworden, auch seitdem Jonas Bolt das so ein bisschen in Kooperation mit Horst Rubesch in die Hand genommen hat und dass sie da halt auch eine Koordinatorin direkt bei der AG eingestellt haben, die dann mit dem e.V. sozusagen zusammenarbeitet. Und dann muss man mal gucken, eventuell muss dann auch die Frauenmannschaft mit zur AG rüber, und weil es dann Profifußball ist. Das werden wir alle sehen, aber ich denke mal, da wird man sich auch aktuell schon so seine Gedanken drum machen und muss dann auch zum Beispiel zusehen, ob man irgendwie nochmal ein Stadion braucht, weil Hagenbeck, das Stadion steht nicht immer zur Verfügung und in Norderstedt kannst du nicht erste Liga spielen, das geht nicht. Nee. Da müssen sie sich was einfallen lassen, also das wird noch spannend. Wahrscheinlich hoffen sie gerade, dass sie nicht aufsteigen.
Einmal auf Zeit spielen.
Ja.
Gut. Gibt das wieder eine Relegation, so wie vor 2 Jahren? Nee.
Nee.
Diesmal also, würde es direkt hochgehen, ne?
Ja.
Wenn das so wäre.
Wenn sie einen der ersten beiden Plätze belegen, ja, dann geht's hoch. Und danach, da sieht ganz gut aus.
Ja.
Jetzt am kommenden Wochenende ist nochmal so ein Spitzenspiel gegen Turbine Potsdam. Und wenn sie da auch gut aussehen, dann können sie sich gegen die Formulierung Aufstiegsfavoritin nicht mehr wehren.
Wollen wir mal sehen. So mal so ein kleiner Exkurs. Christian, hast du so ein HSV-Moment aus den letzten Wochen, was dir so besonders im Herzen, im Auge, im Kopf geblieben ist?
Also das 1-1 im Pokal von Bakker war schon toll. Also grundsätzlich muss man ja sagen, Auswärtsspiele in Bielefeld sind immer, also ich war jetzt das zweite Mal da, es war das zweite Mal ganz wunderbar, trotz Regen, aber man geht ja sehr freundlich miteinander um. Und wir saßen in einem Block, der so, ja, würde ich sagen, 3/4 Arminen waren und ein Viertel HSVerInnen. Und das war alles sehr, sehr freundlich, auch noch in der Verlängerung und im Elfmeterschießen. Und deswegen war das sowieso sehr schön. Und ich hatte eigentlich das ganze Spiel über ein ganz gutes Gefühl, dass das doch noch was wird. Dass es dann ausgerechnet Jatta ist, war besonders schön. Und dann, das war, glaube ich, schon mein Moment. Was dann nicht so gut war, war die Tatsache, dass es durch das Elfmeterschießen leichte Komplikationen mit der Rückfahrt gab. Also ich habe bei einem Arminen-Freund in Münster geschlafen und die Rückfahrt hat ein bisschen länger gedauert, sage ich mal.
Ja, wir hatten auch noch so geflaxt. Wir saßen nachmittags noch zusammen und haben auch noch geflaxt. Da fahren wir doch schnell nach Bielefeld. Ja, im Nachhinein hatte ich dann doch gedacht, vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass wir es nicht gemacht haben, als ich nächsten Morgen wieder zur Arbeit musste.
Ja.
Ja, so war das.
In Nordrhein-Westfalen war ja Feiertag am Mittwoch. Das war das war gut. Sonst wäre das auch nicht möglich gewesen, glaube ich, mit Anpfiff um 20.45 Uhr. Das ist man ja nicht mehr gewohnt.
Ja, Frechheit, was es alles so gibt hier.
Ja. Fußballmafia DFB.
Genau so ist das. Ja, wir haben heute...
Sven, ist dir jetzt ein Moment eingefallen? Du kommst ja nicht raus aus der Nummer.
Ich habe gerade versucht, mich da so rauszumoderieren, aber du entlässt mich ja wieder nicht. Also ich hatte vor der Sendung noch gedacht, dieses 1-0 gegen Magdeburg, das fand ich so traumhaft. Da geht mir als Fußballfan so eigentlich das Herz auf. Und sowas möchte ich gerne und häufiger sehen. Genauso hatte ich mir noch überlegt, Mensch, ein Jahr im Volksparkstadion ungeschlagen. Das ist ja, ich weiß gar nicht, hat es das überhaupt schon mal gegeben? Ich hätte nachgucken sollen, habe ich nicht. Ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen.
Doch, unter Ernst Happel.
Ja, weiß ich gar nicht, ja?
Ja, da waren sie ja insgesamt auch.
Ach, da waren sie mal 36 Spiele ungeschlagen, ja, genau. Da wird vielleicht auch das eine oder andere Heimspiel dabei gewesen sein.
Könnte hinhauen.
Aber auf jeden Fall finde ich das schon sehr bemerkenswert. Und ja, sucht euch was aus, was ihr schöner findet. Über das eine haben wir schon gesprochen, das andere erklärt sich selbst. Ja, einfach gestrickt ist er.
Apropos, einfach gestrickt und Momente der vergangenen 6 Wochen. Was habt ihr gedacht, als Ludovit Reis sich so schwer verletzt hat?
Also ich hatte direkt Sorge, weil es ja wieder die Schulter war. Ich fand es komplett frech, dass das kein Foul war, beziehungsweise, also war es ein Foul? Nee, ich glaube, es war sogar nur ein Einwurf, ne? Also kein Gelb auf jeden Fall, das hat mich erzürnt.
Nicht mal Foul was.
Ja, genau, und weil das fand ich schon recht eindeutig. Und dann war ich, also ich halte Reis nach wie vor für einen der wichtigsten Spieler. Aber ich glaube, dass man es im Moment gut auffangen kann mit Ferrei und Poreba. Vielleicht mal demnächst auch beide zusammen auf dem Platz, kann ich mir vorstellen. Oder halt situativ, was man gerade braucht. Das wäre, glaube ich, im letzten Jahr noch anders gewesen. Also von daher, der soll sich auch in Ruhe auskurieren, so wie das bei Schonler auch ist. Und dann mit voller Kraft wieder angreifen.
Und da hast du jetzt auch gerade schon einen Namen genannt, auf den ich hinaus wollte, nämlich Lukas Poreba. Den haben wir vorhin in unserer zweite Anzug-Aufzählung so komplett ignoriert. Sven, warum ignorierst du den guten Lukas?
Also erstmal haben wir ihn nicht komplett ignoriert. Wir haben schon so zwei, drei Worte über ihn verloren, auch wenn du wieder nicht hingehört hast, liebe Tanja.
Ja, ja.
Und ich werde Teufel tun und Lukas Poreba ignorieren, weil er mir eigentlich in den beiden Spielen, wo wir ihn jetzt mal sehen durften, sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand gerade jetzt gegen Magdeburg, hat er nach seiner Einwechslung doch sehr viel Wind nochmal gemacht, hat er auch gute defensive Momente. Also das macht wirklich Lust auf mehr, wenn man den Bengel spielen sieht. Und wie gesagt, da werde ich einen Teufel tun und den zu irgendeinem Zeitpunkt ignorieren. Nein, das tue ich nicht.
Christian, wie sehr hat dich das überrascht, dass dann mit der Einwechslung von Poreba für Ferrei plötzlich eine Doppel-Sechs auf dem Platz stand und auch so gespielt hat? Also die beiden haben parallel gespielt.
Ja, habe ich auch so gesehen. Mich erfreut das ja durchaus, weil ich glaube, dass das dem Spiel manchmal, dem HSV-Spiel ganz gut tun kann, wenn man noch mehr von weiter hinten aufbaut und die Lücke eben nicht so groß ist. Und ich mag ja auch Elijah Kran sehr gerne und auch der hatte ja schon seine Momente beim HSV. Gleichzeitig habe ich schon den Eindruck, dass bei Poreba die Qualität jetzt gerade doch nochmal etwas höher ist. Und also so einen Spieler bringen zu können, der ja auch schon viel Erfahrung hat für sein junges Alter und der auch, glaube ich, verschiedene Qualitäten hat, also sowohl defensiv als auch offensiv und da direkt auch so ein bisschen Ruhe und Struktur noch wieder reingebracht hat. Entschuldigung. Weil bei Ferrei war so mein Eindruck, der war auch ein bisschen platt dann nach der Woche und der ist super, der hat offensiv tolle Ansätze, der hat tolle Dribblings und die Pässe sind wunderbar. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass manchmal noch so ein bisschen mehr Ruhe und Struktur vonnöten ist, was Reis eben auch ja oft reingebracht hat und das kann Poreba, glaube ich, gerade super super einsetzen und ich wünsche mir eigentlich seit Wochen, gerade wenn auf dem Flügel links nochmal eine Schwäche herrschen sollte, dass Ferrei dann mal dahin ausweicht. Ich glaube, das hat er jetzt in der Schlussphase zwischendurch ja auch nochmal gespielt. Dass dann vielleicht Poreba neben Meffert und Benne spielen kann, zentral.
Oha, klingt gut.
Ja, ich denke auch, dass wir jetzt mit unseren zentralen Mittelfeldspielern sehr variabel besetzt sind und jeder doch eine andere Qualität hat. Du kannst ja Reis und Ferrei nicht vergleichen, obwohl sie beide sehr laufintensiv spielen und auch gerne mal ins Dribbling gehen. Aber trotzdem ist Reis ja mehr der noch ein bisschen kämpferischer, finde ich, als Ferrei, obwohl er mir da auch sehr gut gefällt, Emanuel. Und während Benes ja eher so der klassische Passgeber ist, ne? Und nicht so der Balltreiber und Kämpfer. So sehe ich das auf jeden Fall. Und so haben wir da doch sehr viele Varianten und unseren Jonas Meffert dürfen wir natürlich nicht vergessen, der ja immer noch irgendwo so eine kleine Lebensversicherung ist, wenn er auf dem Platz spielt, weil er ja eigentlich sehr, sehr viel gute Sachen macht.
Mittlerweile sogar Tore schießt.
Pfui.
Und vorbereitet auf wunderbare Art und Weise mit einem Steckpass. Also da war ich ganz begeistert.
Wo alle drumherum irgendwie dachten, ist das jetzt abgepfiffen oder spielen wir jetzt noch weiter? Und Meffert haut das Ding da einfach zu Glatzel hin. Das war super.
Und was ich noch ergänzen wollte, du hast es ja eben schon gesagt, Sven, wenn man dann noch Moritz Heyer gegebenenfalls auf der 6 oder auf der 8 zusätzlich einwechseln kann in der 70. oder 80. für Stabilität, aber auch irgendwie Torgefahr mit Kopf, mit Fuß, auch nicht so verkehrt. Also da mache ich mir gerade weniger Sorgen, als ich gedacht hätte, wenn man mir vor der Saison gesagt hätte, Reis fällt aus, Suhonen ist immer noch verletzt, Sonny Kittel ist nicht mehr da. Dafür sieht das gerade echt sehr, sehr, sehr gut aus zentral.
Also wir sprechen hier nochmal ein Lob an Klaus Koster aus. Das sieht schon ziemlich gut aus vom Kader.
Ja.
Aber nur mal so ganz nebenbei, vielleicht habt ihr da eine Theorie. Irgendwie hatte ich in den vergangenen Jahren nicht das Gefühl, dass wir so häufig Muskelverletzungen hatten. Und jetzt irgendwie scheint sich das zu häufen. Was ist denn da los? Habt ihr da irgendeine
Puh.
Idee?
Puh.
Also,
Nee.
ich weiß
Wie,
nicht,
ihr
ob wir
seid
die
keine
Ernährung
Mediziner?
umgestellt haben.
Da bin ich blank.
Sind das überhaupt so viele Muskelverletzungen, die wir momentan haben?
Naja, alleine Basho ist ja schon fast ein
Ja, okay,
tragischer
der hat
Fall.
jetzt wirklich mal zu kämpfen, aber bei Suho, Wadenbeinbruch, bei
Ja, aber
Reiß die Schulter.
Dompe hatte jetzt Probleme
Ja.
mit den Muskeln, dann Ferrai musste ja auch raus wegen Adduktorenproblemen und
Van der Bremt hat einen Muskelfaserriss, ja.
genau.
Ne, aber ja,
Und
auch
auch
Ramos
zu.
hat. Aber ich weiß
Hä?
nicht, ob das so viel ist oder ob das eigentlich relativ normal ist im Laufe einer Saison, dass du mal so eine Phase hast, wo du
Vielleicht
einfach mal
ist
ein
es auch
bisschen.
einfach nur so ein Ich vermisse Basho-Ding.
Das kann
Tja.
gut sein.
Und dabei ist er gar kein tschechischer Torhüter.
Ja. Ja,
Gut.
ich muss aber sagen, unser geniales Duo Basho und Mefo, die mag ich schon sehr gerne. Das gebe ich auch offen zu.
Da kann ich mich vollkommen anschließen.
Ich verweigere die Aussage.
Du willst ja nur Moritz Heier.
Was ich will, das sage ich dir nicht. Lass uns doch mal so den Blick auf die Gesamtentwicklung gehen. Wir müssen ja eigentlich, Christian, und damit wir meine ich da ganz speziell dich, nochmal erklären, woher die große Diskrepanz in der Ausbeute zwischen Heim- und Auswärtsspielen kommt. Also, wenn du das jetzt nicht sagen kannst, dann haben wir den falschen Gast eingeladen, glaube ich.
Ja, das stimmt wohl. ja, ich bin ja grundsätzlich Fan davon, solche Sachen erstmal einzeln mir anzugucken und dann zu gucken, ob die Sachen denn miteinander zusammenhängen. Und
Du
klar,
hast zu viel Jonas Boll zugehört.
ja, das ist blöd, ja, ich weiß. Also klar ist das auffällig. Ich glaube schon, also das Spiel gegen Elversberg, das darf so eigentlich nicht ausgehen. Da musst du mindestens einen Punkt holen. Da bin ich, also das kann eigentlich nicht sein, meiner Meinung nach. Gegen Osnabrück war es ultra schlecht. Das würde ich auch so sagen. Gegen Wiesbaden war es dann schon wieder besser. Und wenn der Elfmeter reingeht, dann gewinnt man das ja auch. Also und Lautern, ja, also ich finde es immer blöd, so dann zu sagen, ja, es ist das Auswärtsproblem. Natürlich ist es eins, aber ich glaube, es hat mehr damit zu tun, wie die Gegner das angehen. Und dann hat es was mit Spielglück zu tun. Und das kann dir, glaube ich, zu Hause auch passieren. Also gegen Lautern ist für mich immer noch unbegreiflich, wie du eigentlich ja führst und dann zwei Gegentore bekommst und danach eigentlich nichts mehr funktioniert. Aber dann hast du halt die Fans gegen dich, die Atmosphäre, und dann kommt man vielleicht doch wieder ins Grübeln und die Selbstsicherheit fehlt dir dann vielleicht von zu Hause. Und gleichzeitig glaube ich noch nicht, dass das in Stein gemeißelt ist. Ich gehe fest davon aus, dass wir in Kiel gewinnen nächstes Wochenende. Also von daher.
Du Optimist? Sven,
Ja.
glaubst du das auch?
Ich weiß es nicht. Also irgendwie ja schon. Ne? Wir spielen ja schließlich zu Hause in Kiel. Also insofern müsste da ja eigentlich was drin sein. Und ja, Christian hat es eben gesagt, so, das sind alles komische Spiele gewesen. Richtig enttäuscht war ich, wie gesagt, Osnabrück.
Ja, das waren wir, glaube ich,
Weil
alle. Ja.
ich da wirklich mit einer Reaktion irgendwo nach Elversberg gerechnet hatte, da hatte man eine Woche Zeit, sich irgendwo die Lehren zu ziehen und da ist ja wirklich nicht viel passiert und hat dann wirklich eine Minusleistung abgeliefert. Wen konnte ich nicht sehen, da war ich im Urlaub, das musste ich über den Ticker ertragen, was auch nicht viel schöner war. Da ist natürlich auch wieder wie Christian gesagt hat, schießt Benesch den Elfer rein, dann steht 2-1, Mund abwischen und 3 Punkte einsacken und alles ist gut. Kaiserslautern war ein komisches Spiel mit diesem mordsgewollten Tor da von Muheim noch in der, ich weiß gar nicht, 78. oder wann das war, wo man danach noch vielleicht sogar noch hätte gewinnen können. Ja, ist ganz komisch momentan, aber es ist auf jeden Fall ein Auswärtssieg fällig. Und warum sollte der nicht ausgerechnet mal in Kiel stattfinden?
Ja.
Vergangene Saison haben wir da ja auch schon gewonnen, also von daher.
Ja, ja.
Also, aber wir haben ja gelernt, eigentlich müssten wir ja nur Christian dahin schicken, weil wenn Christian im Stadion ist, gewinnen wir.
Christian, wo bist du Sonnabend?
Leider bei Freunden, aber vor dem Fernseher. Das ist zumindest eingeplant. Aber ich kann sagen, meine Quote ist sonst auch nicht so überragend. Ich will das über die letzten Jahre angucke. Also ich war auch in Wiesbaden und ich war auch in Osnabrück. Also
Na gut.
Ja,
okay.
Also die Wunderwaffe dann, bist du also nicht. Nee,
definitiv nicht.
Dann musst du jetzt nicht noch spontan nach Kiel. Gut.
Ja. Tanja, was meinst du denn? Wie geht so ein Kiel-Spiel aus?
Ich glaube nicht zu null. Auf keiner Seite. Und ja, ich glaube auch schon, dass wir ein Tor mehr schießen als Kiel. Ja.
Sollte eigentlich drin sein, ne? Ja. Obwohl, ich habe gerade bei der Mopo oder irgendwo, wo war das gelesen, ausgerechnet, wenn jetzt der HSV kommt, ist Fiete Arp jetzt in den Tritt gekommen. Ne?
Ja, er hat zwischendurch mal, er hat es wieder in Kader geschafft, sagen wir es so.
Ja, sagen wir es mal so, ja. Und irgendwann sogar ein Tor geschossen, oder?
Ja.
Da hatte ich mich auch, also ist auch so ein Mysterium, dass der Bengel wirklich so gar nichts geworden ist bislang. Also, ne, in Anführungsstrichen muss man natürlich sagen, einfach den Bissen Bayern zu groß gewesen, obwohl er ja auch die letzte Saison in Hamburg schon nicht mehr so überzeugen konnte. Wie passiert sowas, Christian? Drehen diese Supertalente dann irgendwo ab? Selbst so ein ruhiger Bengel wie der Fiete?
Die erste Frage ist ja immer, ist das wirklich ein Supertalent? Also woran macht man das fest? An wie viel, ich will jetzt nicht sagen Daten, aber an wie viel Material spielen, auf welchem Niveau. Also Farid Alidou, es sah für 3 bis 5 Wochen lang so aus, als wäre das genau der Spieler, den der HSV braucht, um über den linken Flügel auch noch Tore vorbereiten zu können. Ich sehe nicht, dass der gerade Bäume ausreißt in der ersten Liga. Also auch andere Talente, die beim HSV waren und wo man dachte, ah, das wird doch mal was. Also Ito im Zweikampf am Wochenende auf rechts außen gegen Königsdörfer war es nicht. Ich glaube, es war
gegen Jatta
zwischen, ja, genau,
wo Jatta ihn quasi hochgehoben hat und beiseite gestellt hat.
Genau, wo ich dachte, ja, okay, also auch das, ich glaube, das ist dann häufig dann doch eher dieses, beim HSV war mal wieder jetzt gerade jemand ein paar Wochen gut und der muss es jetzt aber sein, weil die Sehnsucht halt so groß ist, dass es mal einen gibt, aber also bei Arp kommt bestimmt noch das Bayern-Ding dazu, dass das einfach eine schlechte Idee war, aber insgesamt zeigen mir die letzten Jahre dann doch, okay, so viele von den Spielern, die beim HSV dann für ein paar Wochen oder Monate mal super waren, haben es dann ja woanders auch nicht zu ganz großen Ehren geschafft bislang.
Und dieser Maxim Choupo-Moting, der hat es ja auch nicht allzu weit gebracht.
Das ist aber schon wieder ein paar Jahre länger her, das finde ich dann.
Aber bei Alidou war es ja auch so, da gebe ich dir vollkommen recht, der hat aber, wie lange hat er beim HSV in der ersten Mannschaft gespielt? Das waren 13, 14, 15 Spiele vielleicht.
Und von denen waren auch nicht alle super. Also, das muss man auch sagen.
Hat er, glaube ich, den dritten vom zweiten Schritt gemacht, ne?
Ja.
Und vielleicht war es bei Fiete Arp ähnlich. Man weiß es nicht.
Ich würde sagen, Fiete Arp hat den 10. vor dem ersten Schritt gemacht.
Ja.
Also, da war die Diskrepanz zu dem, was er beim HSV gezeigt hat und dem, was er bei Bayern München hätte zeigen müssen, zu groß. Das konnte er nicht bewältigen.
Manuel Winsheimer durfte ich am Dienstag ja auch lange beobachten und habe Kommentare von Bielefelder Fans neben mir gehört. Also da hatte ich auch zwischendurch mal die große Hoffnung, dass das unser Mittelstürmer für die nächsten 5 Jahre wird. Ja. Also ist jetzt nicht das riesige Supertalent gewesen, aber kam ja auch mit Vorschusslorbeeren zum HSV und hatte gute Spiele, aber also so langfristig jetzt bei einem Verein konnte er sich auch nicht in der Startelf festsetzen und ist jetzt halt, also Ersatzspieler von Fabian Klos bei einem mittelmäßigen Drittligisten, also aller Ehren wert, aber ja, ich glaube, beim HSV guckt man dann eben auch nochmal mehr drauf, aber diese mehr Spieler, die vom HSV weggehen, werden immer überall besser, die gibt es auf jeden Fall nicht mehr die letzten Jahre, finde ich.
Ja. Jo. Tanja, jetzt muss ich dich bloß noch mal ganz kurz wieder so ins Boot holen. Du hast mich ja eben angemacht, dass ich den Lukas Poreba vergessen habe. Wieso hast du eigentlich noch kein Wort über Matteo Raab verloren? Wo wir über den zweiten Anzug doch gesprochen haben.
Ja, er ist kein Tscheche. Zwar Torwart, aber kein Tscheche. Mhm. Ja, also nein.
Im Gegensatz zu Poreba.
Ja. Also grundsätzlich, dass Matteo Raab am Anfang der Saison zum Pokaltorwart ernannt wurde von Tim Walter, fand ich eine sehr, sehr gute Maßnahme. Weil Matteo Raab auch in den, wenn ich ihn irgendwie in Testspielen beobachtet habe, hat man Fortschritte gesehen. Also seine ersten Testspiele, das war noch sehr unsicher, auch in dem System irgendwie mit sehr aktiven Torhüter, dass er da nicht so richtig zurechtkam. Das ist so viel besser geworden, auch in den darauffolgenden Testspielen hat man das immer gesehen. Der hat sich das einfach verdient, dass er eben jetzt der Pokaltorwart ist, weil bei jedem anderen Zweitligisten wäre Matteo Raab die Nummer 1 im Tor. Da käme keiner dran vorbei. Das ist einfach so. Und ja. Also, und von daher auch dann das Spiel in Bielefeld, das war bockstark, was Matteo Raab da gespielt hat. Ich habe da jetzt Daniel Heuer-Fernandes in dem Spiel nicht vermisst.
Und man muss ja auch sagen, dass er dann den letzten Elfer noch halten konnte, war natürlich nochmal das.
Ja, einfach stehen bleiben. Super.
I-Tüpfelchen auf seinem Spiel. Ne? Christian, geht's dir ähnlich? Matteo Raab?
Da kann ich mich nur anschließen. Ganz tolle Leistung und im Elfmeterschießen dann auch das Glück gehabt, was man als Torhüter haben muss. Ich glaube, da können wir uns nur glücklich schätzen, dass wir 2 so gute Torhüter im Kader haben. Und sehr, sehr schön.
Dass du jetzt 2 gesagt hast, das werde ich Tom Mickel erzählen. Und der haut dich dann.
Das ist dann in Ordnung.
Das ist dann in Ordnung.
Da möchte ich noch mal kurz so einen Schlenker machen. Irgendwie in einem dieser Social-Media-Beiträge, die der HSV immer so vor Spielen raushaut, hatten sie jetzt im sogenannten Spieltagscheck den Sven Höh zu Gast, der dann auch so ein bisschen einfach mal über Tom Mickel erzählen sollte. Und erstmal gesagt hat, das sieht zwar immer so nach Maskottchen aus, aber er ist auch ein verdammt guter Torhüter. Und er arbeitet, trotz seines etwas fortgeschritteneren Alters, arbeitet er im Training wie ein Stammtorhüter und entwickelt sich immer noch weiter. Und also der hat wirklich den guten Tom Mickel sehr gelobt, auch für seine ganze Einstellung und auch dafür, dass er dann einfach mal zur U21 gegangen ist und da ausgeholfen hat. Also Tom Mickel werden wir nicht vergessen. Der Junge ist gut.
Ja. Und das auf mehreren Ebenen.
Ja. Wir mögen Tom Mickel.
Auf jeden Fall.
Gut. Jetzt wäre eigentlich der Moment gekommen, wo wir das nächste Spiel tippen. Nun haben wir aber alle 3 schon gesagt, dass wir gewinnen. Und wie hoch ist uns, glaube ich, allen 3 ziemlich egal.
Dann müssen wir Christian noch fragen, ob wir denn aufsteigen.
Ich hab's geahnt. Ach, was soll man da sagen?
Du darfst die Antwort auch verweigern.
Ich verweigere die Antwort nicht, das wäre ja billig. Ja, wir steigen die Saison auf, weil irgendein kluger Mensch hat doch mal gesagt, dass mit der Relegation, das muss halt nochmal so sein. Und dann steigt man irgendwann direkt auf.
Meinst du jetzt die Herren oder die Frauen?
Steigen beide auf und haben dann große Probleme, wahrscheinlich den Spielplan zu gestalten, weil die Frauen dann auch im Volkspark spielen wollen.
Ja. Was dann auch schon immer ausverkauft sein wird.
Ja.
Ja.
Gut. Nun werden wir uns doch wieder den reellen Dingen zuwenden und die bedeuten eigentlich, dass wir uns bei Christian einmal ganz herzlich bedanken für deine Zeit, mein Lieber. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. War dann doch eine launige Runde, obwohl man eigentlich vorher noch gar nicht so großartig wusste, über was man reden wollte.
Ja, sehr gerne. Immer wieder. Es macht jedes Mal wieder Spaß. Und das Schöne ist ja, wenn man sich viel mit dem HSV beschäftigt, dann fällt einem auch immer wieder was ein.
Es wird ja niemals langweilig mit diesem Verein.
Eben. Nee.
Gut. Ja, also nochmal vielen Dank. Und ja, wir versuchen dann, das diesmal nicht ganz so lang werden zu lassen, bis zum nächsten HSV-Talk, den das dann aber auch auf den gewohnten Wegen wieder zu empfangen gilt. Tanja,
ja.
Letzte Worte?
Danke, Christian.
Danke,
Sven. Danke, HSV. Und nur der HSV.
Nur der HSV.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu
auf meinsportpodcast.de.